Herzlich willkommen zu einer knappen halben Stunde Mediennews und Medienpolitik. Heute geht es unter anderem um die Idee einer neuen europäischen Medienplattform, Neues aus Chinas TV-Vorabendprogramm und um die Frage, was Berichterstattung über Muslime und Muslimfeindlichkeit miteinander zu tun haben könnten. Am Mikrofon ist Nina Landhofer. Es ist ein Tabubruch gerade für den Journalismus. Ein Akteur, über den die Medien kritisch berichten, sponsert in Hamburg einen ganzen Journalismusstudiengang an der Hamburg Media School. Der Sponsor? Kein geringerer als Facebook. Nun hagelt es Kritik. Der Konzern wolle sich die Gunst der Journalisten erkaufen und die Journalistenschule mache willig mit, statt Distanz zu wahren. Die halbstaatliche Ausbildungsstätte steckt allerdings in einem Dilemma. Entweder müssen die Teilnehmer ihre Kurse selbst zahlen oder eben Dritte. Geht so objektive Journalistenausbildung?
Die Hamburg Media School bildet Medienmacher von morgen aus. Angehende Filmautoren ebenso wie Medienmanager und natürlich auch Journalisten. Dieser Tage feiert sie ihren 15. Geburtstag. Eine klassische Hochschule ist die HMS allerdings nicht. Weder die Stadt Hamburg noch Unternehmen bezahlen sie in Gänze. Die HMS gibt es nur, weil alle etwas in den Topf werfen, die Stadt und die Medien, für die die Hochschule ausbildet, darunter die Zeit, der Spiegel, das Verlagshaus Grunner und Jahr und mit dem NDR auch die ARD.
Die HMS ist ein Public-Private Partnership, in Deutschland eher unüblich, in Amerika eher bekannt oder in Großbritannien. Wir haben das Beste aus beiden Welten,
sagt Stefan Weichert, der seit 5 Jahren hier Journalisten ausbildet. Im November startet er etwas Neues, das Digital Journalism Fellowship. Die HMS will etablierten Journalisten den Weg ins Digitale weisen. Die Teilnehmer sollen lernen, wie Journalismus auf digitalen Plattformen funktioniert, etwa in sozialen Netzwerken. Es geht um das digitale Handwerkszeug, um Inhalte, aber auch um Ethik. Das Programm klingt interessant, allein der Sponsor ist Facebook ausgerechnet. Ein Unternehmen, über das viele Journalisten berichten, etwa bei Datenschutzaffären oder im Zusammenhang mit Fake News. Kritik kommt unter anderem aus der Redaktion von Netzpolitik.org. Ingo Dachwitz beobachtet schon länger, wie IT-Konzerne gezielt in Medien und Journalismus investieren.
Google hat diese Initiative, so sehen wir das jedenfalls, als Reaktion auf den verlorenen Kampf um das Leistungsschutzrecht hier in Deutschland ins Leben gerufen, um nicht mehr das Feindbild der Medien und des Journalismus zu sein, und baut dadurch die Nähe und sozusagen eine Softpower im journalistischen und Medienbereich auf, baut Beziehungen auf.
Nach der Google-Offensive, die viele Millionen auch in deutsche Redaktionen spült, zieht Facebook jetzt offensichtlich nach. Selbst wenn die Entscheider auf Facebook-Seite vielleicht auch etwas Gutes tun wollen für die Medienlandschaft und damit für die Demokratie. Das Risiko ist für Dachwitz klar. Er packt es in die Formel Korruption durch Nähe.
Ich will jetzt niemandem unterstellen, nicht trotzdem auch vielleicht kritisch über Facebook und Google zu denken, aber natürlich kann keiner die Artikel zählen, die nicht geschrieben werden an der Stelle.
Gefährdet das großzügige Facebook-Sponsoring die Unabhängigkeit der Lehre und des Journalismus? Dozent Weichert kontert.
In der HMS sind, glaube ich, inzwischen über 60 Unternehmen investiert als Förderer der Schule. Facebook ist einer davon, ein großer zugegeben. Und das, was wir aufsetzen an Programmen, an Weiterbildungsangeboten, ist natürlich in diesem Sinne immer als unabhängiges Angebot gedacht, wo die Förderer eigentlich nie ein Mitspracherecht haben in irgendeinem inhaltlichen Aspekt.
Der breit gestreute Förderkreis der Hamburg Media School soll also für Unabhängigkeit sorgen. Wie viel Facebook für das spezielle Angebot zahlt, ist allerdings geheim. Klar ist, es reicht sogar, um den Teilnehmern die Reisekosten etwa in Silicon Valley zu bezahlen. Facebook entsendet zudem einen Vertreter in die Auswahlkommission für das Programm. Und konkret für dieses neue Angebot sagt Weichert auch:
Also in das Digital Journalism Fellowship sind zurzeit noch keine weiteren Förderer beteiligt, aber wir arbeiten dran.
Tatsächlich ist die Aus- und Weiterbildung von Journalisten nicht überall gänzlich unabhängig. Die Deutsche Journalistenschule in München etwa lässt sich über einen Förderkreis auch von Unternehmen fördern. Die Unternehmensberatung Roland Berger, die stark mit der Politik vernetzt ist, stiftet beispielsweise Kameras für die journalistische Ausbildung. Bei der privaten Makromedia-Hochschule müssen Anwärter etwa für den Sportjournalismus wiederum die Lehre komplett selbst zahlen, also Studiengebühren statt Sponsoring. Dass die Hamburg Media School offensiv die Nähe zu IT-Konzernen sucht, dafür hat Hamburgs Kultursenator Carsten Broster wiederum Sympathie. Er wünscht sich sogar explizit, dass sich Medienmacher eng austauschen mit den Spezialisten, beispielsweise von Facebook. Vielleicht habe das ja sogar einen Nebeneffekt, wenn Programmierer mit kritischen Köpfen reden, meint Broster auf der Geburtstagsfeier.
Ich glaube, da ist viel notwendig, auch vieles, was vielleicht Facebook im Umfeld dann noch davon lernen kann, wie das eigene Produkt unter Umständen auch optimiert werden kann, damit das vielleicht ein bisschen rationaler wieder wird in dem, was wir so miteinander haben.
Daniel Buß berichtete. Am Mittwoch starten die Medientage, wichtiges Branchentreffen in München. Alles, was Rang und Namen hat, trifft sich dort. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender sind vertreten und werden über ihre Zukunft diskutieren. Der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm wird natürlich auch vor Ort sein und er wird vor allem für seine Idee einer europäischen Medienplattform werben, um Facebook, Google und Co. hier das Wasser abzugraben. Sissi Pitzer hat ihn vor der Sendung getroffen und ihn zuerst gefragt, warum Europa eine solche Plattform überhaupt braucht.
Europa braucht eine Alternative zu den großen Monopolanbietern aus den USA. Facebook, YouTube, Google sind auf ein Geschäftsmodell gegründet, das im Kern besagt, die Leute so lange wie möglich in diesem Angebot zu halten. Das funktioniert besonders gut, indem man ihnen immer mehr bestätigende Inhalte anbietet und weniger dadurch, dass man ihnen auch andere Inhalte anbietet, die vorher gefasste Haltung in Frage stellen könnten. Und das heißt im Klartext, je emotionaler, je zugespitzter, je aufregender ein Inhalt ist, desto stärker und verlässlicher wird er verbreitet von diesen großen amerikanischen Plattformen. Und Europa sollte zum einen aus Gründen seiner Souveränität in der digitalen Welt auch eine eigene Alternative entwickeln. Und zum zweiten, die Algorithmen wurzeln im Politischen und Kulturellen. Sie sind nicht neutral und es macht einfach einen Unterschied, ob nach einer amerikanischen Rechtsordnung oder Durchschnittskultur programmiert wird oder ob die Besonderheiten Europas, die uns gerade ausmachen in der Summe, ob die auch dem zugrunde liegen.
Und was sollte eine solche europäische Qualitätsplattform jetzt konkret den Usern bieten?
Ich glaube, Europa könnte es schaffen, eine digitale Infrastruktur einzurichten, auf der die unterschiedlichsten Produkte zu Hause sein könnten, also natürlich die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender, die ganzen Portale der Verlage, aber auch Universitäten, Bildungseinrichtungen aller Art, Kultureinrichtungen, aber auch viele, viele Menschen, die einfach wertige Inhalte anbieten wollen und dadurch in einen Austausch mit anderen kommen. Was wir nicht dort ansiedeln sollten, sind demagogische Inhalte, sind Inhalte, die im Kern des Geschäfts haben, Desinformation oder Leute geradezu aufzuputschen in einer bestimmten Meinung. Das ist eine Leistung, die im Interesse unserer Gesellschaft und auch der Demokratie liegen würde und Vielfalt am Ende erhält. Denn diese vielen Teilöffentlichkeiten oder Filterblasen reduzieren ja Vielfalt.
Europäische Plattform, wie groß ist Europa?
Europa muss nicht immer das EU-Europa sein. Es macht sehr viel Sinn, gerade wegen der Dominanz der englischen Sprache, auch die Briten mit im Boot zu halten, auch dann, wenn sie die EU offiziell verlassen haben. Und auch etwa die europäischen Höchstleistungsrechner, die ja sehr erfolgreich positioniert worden sind, begannen zunächst mit der Initiative einiger Länder Europas. Also nicht über Brüssel gleich, sondern dass Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien, Spanien und andere gemeinsam Interessen definieren und vorangehen.
Wer unterstützt denn diese Idee, die Sie da haben?
Es gibt sehr viel Resonanz von Anbietern von Inhalten, die sagen, wir würden gerne nicht nur angewiesen sein auf Google und Facebook und auf YouTube, sondern wir würden eine eigene Option noch zusätzlich haben. Bei den Amerikanern bekommen Inhalteanbieter in der Regel keinen Zugang zu den Nutzerdaten. Und es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen der Wahrheit oder Vertrauenswürdigkeit eines Inhaltes oder andererseits grob manipulierten oder auf Desinformation beruhenden Inhalten.
Nun sind Sie ja ungefähr ein Jahr lang mit dieser Idee schon unterwegs. Was sind denn die konkreten Unterstützer? Was sagen zum Beispiel andere Fernsehsender? Was sagen auch die privaten Anbieter? Was sagen die Verleger zu Ihrer Idee?
Also es gibt viel Zustimmung im Grundsätzlichen, was wir alle allerdings auch meinen, dass hier auch eine Initiative des Staates notwendig ist. Wir können aus eigener Kraft Gespräche führen und das tun wir auch, ob wir gemeinsame Portale etwa machen, ob wir auch vielleicht gemeinsame Login-Systeme schaffen, wo wir wirklich den Staat brauchen, wenn es um eine ganze Infrastruktur geht. Also eine Europa oder wichtige Länder Europas umspannende digitale Plattformarchitektur, auf der die unterschiedlichsten Produkte zugelassen werden, auf der Funktionen wie Suchmaschinen, Empfehlungsalgorithmus, aber auch sowas wie Bürgerkonten, wo man sich austauschen kann mit anderen, eine Heimat finden.
Haben Sie gesagt, der Staat müsste da eine Art von Initiative ergreifen. Ist es wirklich klug, die Politik in Zeiten von Medienverdrossenheit damit an Bord zu nehmen? Könnte da nicht der Vorwurf sehr schnell kommen, dass das irgendwas von oben gesteuertes ist, was Sie da planen?
Zum einen ist es so, dass in Amerika das Silicon Valley ohne staatliche Steuerung nicht entstanden wäre. Amazon, Facebook, alle haben Milliarden auch an Steuergeldern erhalten. Was mir vorschwebt, ist keine staatliche Lenkung der Inhalte. Dort gilt das, was immer gilt, dass Medien unabhängig sein müssen, dass sie staatsfern sind. Wo aber die Rolle des Staates industriepolitisch notwendig ist, ist, dass überhaupt so eine Infrastruktur entstehen kann, also um die unterschiedlichen Akteure zu versammeln in Europa.
Wer würde denn im Endeffekt darüber wachen, wer überhaupt auf diese Plattform darf? Also was ist, ich nehme mal als Beispiel, RT Deutsch ist auch ein Fernsehsender, der in deutscher Sprache sendet, ist aber ein Propagandainstrument, ein ganz übles aus Russland, das sehr viel rechte Propaganda verbreitet. Also wer würde denn darüber bestimmen, darüber wachen, wer überhaupt auf einer solchen Plattform veröffentlichen darf?
Hier gibt es in der Netzwelt ganz unterschiedliche Ansätze und Modelle, die in kleineren Communities auch mit Erfolg praktiziert werden. Es wäre die Frage, auf welche Methode man setzt. Also ist es eine Zulassung, um anschließend dann mit lauter vertrauenswürdigen Inhalteanbietern zu arbeiten? Oder ist es eine großzügigere Zulassung und dann allerdings, wenn immer wieder Dinge gemeldet würden, die in der Tat dann nur als Desinformation oder grobe Fälschung anzusehen werden, ob man dann auch wieder sich von solchen Anbietern trennt oder löscht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Wege, grob skizziert, aber das ist zu früh.
Der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant Ulrich Wilhelm war das im Gespräch mit Sisi Pitzer. Nächste Woche auf den Medientagen in München wird er weiter dafür werben. Und in eigener Sache mache ich das jetzt auch, denn auch wir vom Medienmagazin werden vor Ort sein und berichten dann komplett über alles Interessante und Neue von den Medientagen. Und vielleicht könnte ja ein solches europäisches Medienportal auch Journalisten wie Rossin Bossev helfen, dem 35-jährigen bulgarischen Investigativjournalisten. Denn mangelnde Pressefreiheit und politischer und wirtschaftlicher Druck auf Journalisten sind dort ein Problem. Und Bulgarien liegt in Sachen Pressefreiheit auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen EU-weit auf dem letzten Platz. So wurde kürzlich erst die bulgarische Journalistin Viktoria Marinova ermordet, auch wenn noch nicht geklärt ist, ob ihr Tod wirklich politisch motiviert war, wirft der Mord doch ein Schlaglicht auf die Situation in Bulgarien. Andrea Beer hat Rossin Bossev getroffen.
Die letzten Tage hatten es in sich. Doch jetzt sitzt Rossin Bossev auf einer Parkbank in Sofia und nimmt sich Zeit. Der braunhaarige, ruhig wirkende Mann Mitte 30 gehört zu den Stars bei der bulgarischen Wochenzeitung Kapital. Auch dort war der Mord an der Fernsehjournalistin Viktoria Marinova die letzte Titelstory. Direkt nach der Tat hatten internationale Medien, Journalistenverbände, EU-Kommission oder auch die Bundesregierung einen politischen Mord an einer kritischen Journalistin für möglich gehalten.
Bulgarien ist das ärmste und korrupteste EU-Land und leider führt dieser Ruf zu solch automatischen Schlussfolgerungen, die nicht auf Tatsachen beruhen. Gegenüber den bulgarischen Behörden herrscht Misstrauen, sowohl im Land selbst als auch außerhalb. Man glaubt nicht, dass sie in der Lage sind, unabhängige Medien und Journalisten zu schützen, die Unterschlagungen aufdecken.
Rossin Bossev ist Investigativjournalist und er weiß, wovon er spricht. Kapital gilt als eine der wenigen Qualitätszeitungen im Land und seit rund 10 Jahren schreibt er dort über heikle Themen. Veruntreuung von EU-Geldern, organisierte Kriminalität, die überfällige Justizreform oder das Dauerthema Korruption. Diese betrachtet Bossef als absolutes Grundübel von Politik und Gesellschaft, da sie praktisch alle Bereiche des Lebens durchdringt. Sei es das marode öffentliche Gesundheitssystem in Bulgarien, sei es den Straßenverkehr.
Die Leute bekommen Führerscheine gegen Bezahlung, ohne wirklich vorbereitet zu sein. Korruption gibt es auch beim TÜV. Auch bei Verkehrskontrollen gibt es Korruption. Wenn Verkehrspolizisten einen Verkehrssünder anhalten, dann lassen sie sich bestechen, anstatt den Fahrer zu bestrafen. Das ist die perfekte Voraussetzung für einen Verkehrsunfall.
Mix ist Putiner Katastrophe.
Wenn bulgarische Journalistinnen und Journalisten kritisch berichten, dann werden sie nicht nur bedroht und angegriffen, erzählt Rosen Bossef. Ganze Familien werden eingeschüchtert und die Journalisten müssen mit Hetzkampagnen regierungsnaher Medien rechnen. Auch Rosen Bossef hat das schon durchgemacht. Bulgarische Unternehmen, die in unabhängigen Medien Anzeigen schalten, riskieren, dass sie politischen Ärger bekommen. Auch ungerechtfertigte Steuerprüfungen sind eine beliebte Methode, um kritischen Medienhäusern zu schaden, erzählt Rosen Bossef auf der Parkbank. Dazu kommt, aufwendig recherchierte Artikel werden einfach ignoriert. Sowohl von den bulgarischen Massenmedien als auch von den betroffenen und zuständigen Behörden und der Staatsanwaltschaft. Rosen Bossef spricht auch in bulgarischen Medien immer wieder über politisch heikle Themen. Investigativprofi wurde er über Umwege. Er studierte Sportmanagement in Frankreich und landete dann wieder in Sofia bei der Wochenzeitung Kapital.
Der gefährlichste Zeitpunkt ist für mich die Zeit vor der Veröffentlichung einer Geschichte. Dann werden die Mechanismen in Gang gesetzt, die den Artikel stoppen sollen.
Nicht jeder seiner Artikel sei investigativ, betont Rosen Bossef. Richtige Hammergeschichten, die seien eher selten.
Es ist äußerst frustrierend, wenn man weiß, dass man seine Arbeit sehr gut gemacht hat, eine dicke Geschichte aufgedeckt hat, die normalerweise zu Ermittlungen führen müsste, denn sie deckt Missstände auf. Aber die Behörden tun so, als ob das gar nicht existiert. Das wirkt außerordentlich frustrierend und demotivierend. Wenn man aber Unterstützung von Lesern und Freunden bekommt und diese sagen, bravo, das war ein sehr guter Treffer, dann motiviert mich das und gleicht den Mangel an Reaktionen seitens der Behörden aus.
Andrea Beer berichtete über die Situation von kritischen Journalisten in Bulgarien. Noch bis zum 19. Oktober läuft im chinesischen Staatsfernsehen zur besten Sendezeit die Sendung Ping Yu Jing Ren. Sie dient dazu, den Chinesen die Theorien und Gedanken von Staats- und Parteichef Xi Jinping einzutrichtern. Erst im Sommer gab es nämlich Gerüchte über parteiinterne Kritik am Kurs vom Staats- und Parteichef. Jetzt schlägt der Apparat zurück, auch medial, Axel Dorloff berichtet.
Abendgestaltung in China. Zentral ist und bleibt das Essen, oft pünktlich um 18 Uhr. Dann die 19 Uhr Hauptnachrichten im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. Und danach, und das ist neu, die Fernsehshow Ping Yu Jin Ren. Lernen über Staats- und Parteichef Xi Jinping und seine Theorien, kollektiv vor dem Fernseher. Ping Yu Jin Ren, Xi Jinping 总书记用典. Moderator Kang Hui führt durch die Sendung. Professor Ai Si Lin erklärt stolz und bedeutungsschwanger Xi Jinping für junge Menschen. Xi Jinping 总书记是这样说. Generalsekretär Xi sagt, es soll Chance und Mission zugleich für die junge Generation sein, den chinesischen Traum zu verwirklichen und für die Wiedergeburt der großen chinesischen Nation zu kämpfen. Wissen über Chinas obersten Führer und seine Theorien, erklärt für ein Millionenpublikum. Anfang Oktober lief bereits eine Spielshow im chinesischen Fernsehen, die das gleiche Ziel hatte. Titel: Über Xi lernen in der neuen Ära des Sozialismus. Für den regierungskritischen Politikwissenschaftler Wu Qiang aus Peking ist das alles kein Zufall. Es ist die Mobilmachung und Vorbereitung für das vierte Plenum des Zentralkomitees der KP, das jetzt bald stattfindet. Xi Jinpings Autorität wurde auch mit dem Handelskrieg herausgefordert. Manche sagen, er hat gewankt. Die Propagandaabteilung nutzt nun die traditionellen Fernsehmedien, um Xis Autorität wieder zu stärken. Es ist der Kampf um seine politischen Positionen. Chinas Parteichef hat sein ideologisches Erbe bereits während seiner Amtszeit in der Parteiverfassung verankert. Das war bislang nur Revolutionsführer und Staatsgründer Mao Zedong gelungen. Im Sommer aber gab es Gerüchte über Machtkämpfe innerhalb der kommunistischen Partei, über parteiinterne Kritik am Kurs von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Diese TV-Shows hängen mit den Veränderungen des politischen Klimas im Sommer zusammen. Im vergangenen Halbjahr wurde Xi innerhalb der Partei in der Tat herausgefordert. Aber es ist schwer, ihm wirklich gefährlich zu werden. Seitdem schlägt er zurück. Nicht nur mit Strafe, sondern auch mit der Strategie, über die traditionellen Medien sein persönliches Charisma aufzubauen. Im Kontext dieser Machtkämpfe innerhalb der KP sehen viele Beobachter auch den Fall des festgenommenen Ex-Interpol-Präsidenten Meng Hongwei. In der Quizshow über Xi Lernen in der neuen Ära des Sozialismus muss der Student Liu Linda erklären, warum Xi Jinpings Gedanken für die heutige Zeit so eine großartige Theorie sind. Ein anderer Kandidat muss den Titel eines Buches nennen, das Xi Jinping geprägt hat. Als der 15 Jahre alt war, soll er mal 15 Kilometer gelaufen sein, um dieses Buch auszuleihen. So wissbegierig war der junge Xi. Nicht alle beeindruckt das. Die Fernsehshows werden auch im Internet verbreitet, um mehr junge Menschen zu erreichen. Aber gerade dort finden sich hämische Kommentare. Jeder, der falsch antwortet, müsse sofort zu Nachschulungen, lästert einer. Andere schneiden besonders absurde Szenen heraus und verbreiten sie über die sozialen Netzwerke. Chinas Propaganda erreicht noch nicht alle.
Axel Dorloff war das über Chinas mediale Vorbereitung zum 4. Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Es klingt ein wenig sperrig. Postkartenaktion der Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt München. Umso wichtiger der Inhalt. Ich bin Münchnerin, ich bin Muslima, das ist das Motto. Für die Aktion wurden insgesamt 8 muslimische Münchnerinnen und Münchner porträtiert. Das Phänomen Muslimfeindlichkeit ist aber nicht nur ein Münchner Problem, sondern vor allem auch ein Problem in der Berichterstattung über Muslime. Veronika Hitzler hat die unter die Lupe genommen.
Merve ist in München geboren. Sie ist 27 Jahre alt und studiert Politikwissenschaft. Wenn sie in München mit der U-Bahn unterwegs ist, sagt sie, fühlt sie sich manchmal unwohl.
Manchmal werde ich angestarrt und dann lächle ich meistens zurück oder ich bekomme schiefe Kommentare ab, wie, ja, was hast du denn da auf dem Kopf? Dann lächle ich und sage, ja, ein Kopftuch. Mit der Zeit hat man einfach gelernt, damit umzugehen. Was eigentlich sehr schade ist, dass wir Rassismus jetzt als normal ansehen, uns dagegen irgendwie halten müssen und da stark sein müssen, ist schwierig für uns alle eigentlich.
Deswegen will Merve gegen Rassismus und Ausgrenzung kämpfen und zeigen, wie vielfältig die muslimische Gesellschaft doch sein kann. Sie ist eine der 8 Personen, die in der aktuellen Aktion »Ich bin Münchner, ich bin Muslim« von der Fachstelle für Demokratie in München porträtiert werden. Sie alle wollen zeigen, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Aber das geht nur, wenn alle mithelfen.
Wir haben uns zusammengefunden und wollten alle was gegen die aktuelle Berichterstattung über Muslime und den Islam machen, weil die momentan sehr negativ behaftet ist.
Asad El-Salawi ist Mitbegründer von The Muslim Story, einer Initiative, die es sich zum Ziel gemacht hat, eine gezieltere und differenzierte Berichterstattung über den Islam zu schaffen.
Ich und ich glaube, die anderen sehen es teilweise auch ähnlich, sind eigentlich eher der Meinung, dass eigentlich viel zu viel über den Islam berichtet wird für das, was eigentlich passiert. Also wenn wir vergleichen zwischen Menschen, die bei Haushaltsarbeiten ums Leben kommen, verglichen mit dem, wie viele Menschen durch islamische Attentate ums Leben kommen, dann müsste man eigentlich mehr über Haushaltsunfälle berichten.
Weil die Medien zu viel und zu negativ über den Islam berichten, will die Initiative die Islamkompetenz von Journalisten fördern. Gleichzeitig sollen Muslime in Workshops lernen, eigene Medienprojekte umzusetzen und so mehr Medienkompetenz zu bekommen. Die ist wichtig, damit bei öffentlichen Debatten über den Islam auch Muslime selbst zu Wort kommen können. Denn laut Assad trauen sich viele Muslime gar nicht mehr, in der Öffentlichkeit und in den Medien an Diskursen teilzunehmen, aus Angst vor negativer Darstellung.
Das ist auch ein bisschen so ein kleiner Teufelskreis, weil wenn die Leute, die sich wirklich mit den Themen auskennen, dann eingeladen werden und dann praktisch als die Buhmänner dargestellt werden, dann erscheinen immer weniger von diesen Leuten im Fernsehen oder im Radio oder in der Zeitung. Und dann werden die anderen Leute, die eben keine Islamexperten sind, wiederum mehr eingeladen.
Sowohl The Muslim Story als auch die Münchner Kampagne »Ich bin Münchnerin, ich bin Muslima« kämpfen für mehr Präsenz von Muslimen in der Öffentlichkeit. Merve wünscht sich vor allem mehr Normalität im Umgang mit Muslimen. Denn das hieße für sie auch endlich, nicht mehr in der U-Bahn angestarrt zu werden.
Ich hoffe es zumindest, dass eine Frau mit Kopftuch, mit Hijab, mitten auf der Straße als normal gesehen wird. Dass man sie gar nicht mehr wahrnimmt als Frau mit Kopftuch, sondern als Person selbst, als Individuum. Wenn das die Kampagne schaffen würde, wäre es ideal. Aber ich glaube, wir haben noch einen langen Weg. Und ich glaube auch, dass es vielleicht dieser erste Schritt ist, dass wir uns in der Öffentlichkeit bewegen.
Veronika Hitzler war das über Muslimfeindlichkeit und ein Münchner Medienprojekt dagegen. Asad El-Salawi ist übrigens einer der Speaker auf dem Zündfunk-Netzkongress, der nächsten Freitag und Samstag wieder im Münchner Volkstheater stattfindet. Alle Infos und Karten gibt's auf der Seite zündfunk-netzkongress.de. Und das war's wieder von uns für diese Woche. Die Redaktion hatte Sissi Pitzer und am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer.